Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin der Host dieses Podcasts und heute geht es um das Thema E-Mountainbikes versus Bio-Mountainbikes. Und zu diesem kontroversen Thema habe ich zwei Gäste eingeladen. Einmal den Chris Pauls, unseren Testchef und Ressortleiter. Hallo Chris.
Hallo.
Sowie Moritz Schwertner, meinen Redaktionskollegen, Tester, Redakteur. Hallo.
Servus.
So, und ihr ahnt sicherlich schon, wenn es um das Thema E-Mountainbikes versus Bio-Bikes, also fürchterliches Wort, aber wir nennen es jetzt einfach mal kurz so, geht, dann ist natürlich so ein bisschen Konfliktpotenzial im Thema drin und vielleicht kriegt ihr auch ein bisschen ein paar Argumente, um euch Schlagabtausche, Tausche mit euren Bike-Kollegen zu liefern. Alles ist unsere persönliche Meinung und jetzt nichts hoheitlich Abgesegnetes. Wir sagen einfach frei heraus, was wir zum Thema denken. Und es geht für mich dabei auch ganz viel um Gefühlsfragen. Dementsprechend ist das alles, so ein bisschen aus dem Bauch heraus.
Und, also Stammtischniveau hoffentlich genau, erreichen wir nicht. Aber so in die Richtung muss man sich das, glaube ich, jetzt gleich vorstellen, oder?
Wenn wir jetzt noch hier ein paar Bier aufmachen, schaffen vielleicht auch das Stammtischniveau. Aber für mich, ich fange einfach mal ganz kurz mit so einer persönlichen Erfahrung an. Irgendwie, ich fahre Mountainbike seit so Ende 90er, Anfang 2000 dann richtig ambitioniert. Und für mich war es irgendwie so, das Mountainbike hatte 26 Zoll und ich war schon immer eher Fully-Fahrer als Hardtail-Rakete und hatte darin für mich einfach den Sport gefunden. Und auf einmal kam für mich in einer kurzer Zeit, ob es jetzt zeitgleich war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es kam in kurzer Zeit neue Laufradgrößen, 29 Zoll, dann Technologien wie elektronische Geschichten und genau in dem Moment halt auch das E-Mountainbike, also der Motor am Rad. Und ich habe mich irgendwie erstmal gefragt, ernsthaft, ist das ein Witz? Oder ich habe wirklich am Anfang gedacht, das ist ein Aprilscherz, aber es war dann ja doch keiner. Und es geht ja aktuell oder in den letzten Jahren hat man auch schon hier und da mal gehört, dass der ein oder andere unkte, dass in 5 Jahren nur noch Mountainbikes mit Motor verkauft werden.
Naja, ich meine, um mal einzugrätschen, so unwahrscheinlich ist es, glaube ich, gar nicht. Also zumindest ist das der Siegeszug der EMTBs weiterhin anhält. Also laut den letzten Industrieverbandzahlen für 2021 kommt auf jedes Biobike, kommen 4,8 EMTBs im Schnitt. Und also, ich meine, das ist ja schon ein ganz eindeutiger Trend, ne?
Ja, ich glaube, das ist in 5 Jahren passiert. Ich meine, das hat man, und da zurück, Christian, wo du sagst, mal so in die Historie geschaut. Wir haben 2014 mit Tests von E-Mountainbikes angefangen in unserem Mountainbike-Magazin, was wir also hauptsächlich produzieren wir ja jeden Monat ein Heft. Testmagazin, wunderschön, liegt immer im Kiosk, könnt ihr da auch erwerben oder ihr schließt ein Abo ab, genau. Ja. Kleine Werbepause. Und damals war es so, klar, die Bikes waren so ein bisschen ja unausgegoren. Es war unsexy, sagt man immer. Aber so waren sie tatsächlich. Die ersten Bikes, an die ich mich erinnern kann, waren so von, also Flyer, ich glaube die Ride, das Mountainbike-Magazin aus der Schweiz, die hatten dann auch schon mal so einen Test mit so einem Flyer-Bike. Das hatte einen ultralangen Hinterbau. Ich glaube, da saß der Akku sogar noch hinter dem Sitzrohr. Und das sah schon auf dem Foto, sage ich mal, ziemlich unhandlich aus. Aber als dann die ersten Fully-E-Mountainbikes da standen von Conway und Co. bei uns in der Redaktion, weil das Schwestermagazin Elektrobike, die eher so in der urbanen Schiene unterwegs sind, ganz viele Räder dort bestellt hatte zum Test, haben wir dann auch gesagt, komm, wir probieren das mal aus. Wir machen mal einen Test und gucken mal, wie sich das im Gelände verhält, und waren eigentlich sehr überrascht, wie gut das funktioniert. Und da war damals der alte Bosch CX-Motor quasi so, dass, sag ich mal, das Maß der Dinge hatte einen 400 Wattstunden Akku, Aufsetzakku, teilweise auf normal dünnen Rohren. Die Räder wogen irgendwas um 21 Kilo, hatten natürlich ganz normale Mountainbike-Teile, und fand schon, es war eine spannende Zeit. Aber wir haben da auch, und jetzt so um die Historie, in der Historie da zu bleiben, dann auch ein bisschen, also klar, der große Shitstorm blieb aus, würde ich sagen. Aber es gab natürlich schon die ein oder anderen Lesermails, ob wir jetzt irgendwie total übergeschnappt wären, und das gehört ja nicht zum Mountainbiken und so weiter und so fort. Und seitdem sind wir ja da fleißig beim Testen und denken auch, das gehört einfach mit dazu. Und ich glaube, was wir da auch nochmal sagen, hatten wir auch im Vorgespräch so ein bisschen, wer hat denn jetzt welche Position zu dem Thema? Und wir haben dann auch gesagt, ich meine, irgendwie hat jeder von uns mit dem Thema zu tun. Jeder hat irgendwie eine andere Sichtweise auf das Thema. Der eine nutzt es schon länger, der andere erst seit Neuerem. Und so würde ich jetzt sagen, haben wir jetzt keine zwei Fronten, ne, die hier gegeneinander sprechen. Also können wir ja nicht im Debattierclub. Und Christian, ich erinnere mich, du hast jetzt quasi kürzlich das erste Mal dauerhaft quasi ein E-Mountainbike mit aus der Redaktion genommen, ne?
Ich habe, also ich muss mal so zurück, auch nochmal kurz für mich zurückspulen. Mhm, ja. Mein erster Kontakt mit dem E-Mountainbike war auf einer KTM-Präsentation. In Österreich war ich da, und das war so das erste Mal, dass ich das ausprobiert habe. Und ich fand's witzig, aber es hatte für mich gefühlt wenig mit dem Thema Mountainbiken an sich zu tun. Und ja, es stimmt. Ich bin aktuell habe ich mir ein Testbike mitgenommen, was ich jetzt seit ein paar Wochen im Einsatz habe. Vorher habe ich mal, also wirklich seit, ich meine, wir testen es seit 2014. Wie du sagst, das sind 8 Jahre. Ich habe zwischendurch mal für 2 Tage noch ein Canyon Neuron da gehabt, und jetzt wirklich zum ersten Mal etwas länger ein E-Mountainbike im Einsatz. Bei mir liegt es aktuell daran, dass ich das vergangene Jahr mit 3 Knie-OPs verbracht habe, und da ich mich jetzt aber auch schon seit einem Dreivierteljahr auf dem Mountainbike wieder mit meiner Rehabilitation des Knies beschäftige, ist es mir irgendwann einfach so irrsinnig langweilig geworden, immer dieselbe Runde zu fahren. Und das E-Mountainbike erlaubt es mir dann, eine größere Runde zu fahren bei gleicher Belastung. Das ist letztlich der Punkt. Und für mich ist es so, ich glaube, es gehört alles zusammen. Aber es gehört so zusammen wie Akustikgitarren und E-Gitarren. Also das ist irgendwie auch eine Gitarre, aber die eine hat halt einen Verstärker und oder braucht einen Verstärker, um zu funktionieren. Und es ist auch so ein bisschen, ich finde, es gehört schon zusammen, aber für mich, so wie ich Mountainbiken erlebt und lieben gelernt habe, ist es eine völlig andere Welt. Also, und da bin ich dann, glaube ich, doch, obwohl ich ja mir Akzeptanz, Toleranz und das auch alles vollkommen in Ordnung finde, und jeder E-Mountainbiker ist mir lieber als ein Autofahrer oder einer, der nicht Mountainbike fährt. Aber ich finde trotzdem, es sind zwei Welten, die für mich gefühlt, also vom reinen Gefühl her, sehr wenig tatsächlich miteinander zu tun haben. Ich will jetzt auch nicht so einen Monolog hier halten, aber ich will das kurz erläutern, warum das so ist. Weil für mich schon immer es so war, dass zum Mountainbiken das Gefühl gehört, das habe ich geschafft. Und da rede ich nicht nur über den Anstieg, um nach oben zu kommen, sondern auch bei der Abfahrt im Downhill. Ich habe das Gefühl mit dem E-Mountainbike, wenn ich oben am Gipfel ankomme, ich habe das Gefühl nicht, das habe ich geschafft, sondern ich habe das Gefühl, das habe ich geschafft und der Motor war dabei. So, und wenn ich runterfahre, habe ich auch in einer kniffligen Schlüsselstelle nicht das Gefühl, das habe ich geschafft, weil das kann ich mit dem Rad einfach nicht fahren. Und deshalb ist es für mich so, vom Gefühl her auch, dass Mountainbiken an sich so klassisch All-Mountain, Enduro, keine Ahnung, 14 Kilo Bike, das verleiht mir das Gefühl zu fliegen. Also es ist so ein bisschen, wie wenn ich schwerelos da runterfahre und natürlich rappelt unter mir das Bike auf dem Trail, aber ich habe so das Gefühl, ich bin so schwerelos. Und das Gefühl kriege ich mit einem E-Mountainbike einfach, das kriege ich einfach nicht.
Mhm. Boah, ich weiß nicht, ob ich da so komplett mitgehen würde. Also ich finde, also wo ich mitgehen würde, ist, dass es zusammengehört und zwar ziemlich untrennbar. Aber ich finde, es ist eine absolut logische Weiterentwicklung und sie eröffnet halt auch Leuten wieder die Lust am Sporteln, die das vorher ganz lange ja vielleicht nicht hatten. Also das hat ja ganz viele, vielerlei positive Effekte. Mal von diesen Horror-Stories von irgendwelchen Leuten, die weiß ich nicht, in den Alpenberg auffahren und dann nicht mehr runterkommen, mal abgesehen. Ich finde es
ja, bitte ja. Erläutern.
Ja, gibt's ja immer wieder irgendwelche Meldungen, dass vor allen Dingen Ältere scheinbar mit EMTBs in die Alpen fahren und dann hoch zum Gipfel fahren, aber dann nicht mehr runterkommen und die Bergrettung rufen.
Ich denke mal, das ist. Ja, wir hatten es auch letztes Jahr in Sechsten waren wir für ein Fotoshooting mit normalen Enduros recht weit oben am Berg und dann kam ein junges Pärchen, also müssen ja nicht immer nur Rentner sein.
Das war kam auch von mir ein wenig überspitzt, also genau, bitte keine bösen Zuschriften, es war wirklich nicht böse gemeint.
Genau, war ein junges Pärchen, die sind dann den Weg auch hochgekommen, das war eher so ein so eine alpine Wiese, wie man sich das vorstellt, mit tief zertretenem, zerfurchtem Weg und sind zum Teil nicht richtig hochgekommen, haben dann irgendwann auf der Hälfte gedreht und kamen dann natürlich nicht mehr richtig gut den Berg runter, haben es geschafft, aber wir haben von oben die ganze Zeit runtergeguckt und mussten echt, waren echt amüsiert, weil das halt, die waren halt wirklich auch fehl am Platz. Ne? Das erste Mal irgendwie, es waren vielleicht sogar ihre eigenen Bikes oder so, aber das erste Mal irgendwie im alpinen Gelände unterwegs, da muss man wirklich vorsichtig sein. Ich glaube, da braucht es einfach auch noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit und Beschilderung oder sowas oder auch beim Verleih oder sowas. Nochmal Hinweise dafür. Aber nochmal ganz kurz, das hatte ich vorhin vergessen, zu der Bemerkung in 5 Jahren. Also die Historie geht ja so ein bisschen weiter. 2014 habe ich gesagt und 2015 kam von Specialized das Turbo Levo auf den Markt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch ein Game Changer gewesen, nochmal mehr Fahrdynamik, super tiefer Schwerpunkt, Federweg und so weiter, wirklich in einem perfekten Bereich mit 140, 150. Und damals fingen die Jungs von Specialized, um Jan Talawasek auch schon an zu sagen, ja, in 5 Jahren wird es das normale Mountainbike nicht mehr geben. Das ist nicht eingetreten, deswegen wird es jetzt auch in 5 Jahren nicht eintreten, sondern wir werden das einfach weiterhin, so sehe ich das, als weitere Facette unseres Sports ansehen dürfen, können, müssen. Und dass es Veränderung bleibt nicht aus im Leben. Ich glaube, das Wissen haben wir in den letzten paar Jahren auch im Alltäglichen des Öfteren mal gemerkt, gespürt. Irgendwann, sage ich, habe ich gestern noch in Nachrichten gesehen, kam auch, oder in so einer Sendung, kam auch mal das Rauchverbot. Das war für viele auch eine arge Veränderung in Kneipen und so weiter. Und das ist auch gut so. Und so werden wir auf den Trails jetzt vielleicht auch öfter E-Mountainbiker sehen und müssen uns einfach damit abfinden. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Entwicklung.
Ich finde es ja vollkommen okay. Ich hatte nur damals, also ich erinnere mich sehr gut daran, dass in der Redaktion zu dem Zeitpunkt vehement verteidigt wurde, dass das auch so kommen wird. Dass es keine Mountainbikes mehr ohne Motor geben wird. Und das hat mich natürlich quasi bis gestern Nacht noch beschäftigt und mir schlaflose Nächte bereitet. Weil das wäre für mich der absolute Horror.
Also ja, es ist natürlich klar, wenn man jetzt überspitzt, das Ganze, Moritz hat es ja vorhin gesagt, es werden irgendwie 5-mal so viele E-Mountainbikes verkauft wie sportlich orientierte Mountainbikes, wobei man dazu sagen muss, die E-Mountainbikes werden nicht alle so genutzt, wie wir das Thema Mountainbike.
Nein, aber auch Mountainbikes nicht. Ich meine, guck dir an, wie viele Hardtail-Fahrer oder Hardtail-Käufer auch tatsächlich mit dem Hardtail wirklich im Wald fahren. Also ich glaube, das ist so ein Kommen und Gehen. Also
ja.
Also wenn du rein nach den Zahlen argumentierst, dann ist der Trend eindeutig. Ob sich das so weiter bewahrheitet, ganz ehrlich, ich hatte jetzt dazu noch mal was Interessantes. Ich hoffe, ich finde es jetzt gerade auf dem Telefon. Genau. Die Tagesschau hatte nämlich gemeldet, dass die Deutsche Adipositas-Gesellschaft, ich zitiere das jetzt mal, eine Gewichtszunahme in dem Ausmaß wie seit Beginn der Pandemie haben wir zuvor noch nie gesehen. Und ich sehe es da ganz pragmatisch. Bei Menschen natürlich. Und ganz ehrlich, ich bin da sehr pragmatisch. Je mehr Leute Radfahren, und da ist es mir völlig egal, ob sie Bio oder mit E angetrieben sind, jede in Bewegung verbrannte Kalorie ist eine gute verbrannte Kalorie. Und deswegen kann ich auch dieses Gehasse in den Foren und so, ich kriege das als stiller Mitleser häufiger mal mit, weil man sich ja als Redakteur durchaus auch mal von der Meinung der Gesellschaft, der Gesellschaft so ein bisschen leiten lässt. Und was da teilweise abgeht, ich habe da einfach kein Verständnis mehr für. Und deswegen bin ich da auch, da möchte ich jetzt gerade auch mal so einmal kurz von der Leber das lassen. Also das muss einfach aufhören. Das ist einfach so absurd geworden und deswegen.
Ja gut, ich meine, was in den sozialen Netzwerken passiert,
ja,
ist ja klar, und dass die immer ein Thema suchen, ist ja irgendwie auch klar. Ich glaube, klar, wir kriegen ja auch die Zuschriften. Ich habe mir eine Lesermail mal aufgemacht. Ich weiß nicht, ob ich die kurz ein Stück weiter raus vortragen soll. Also da ging es dann darum, dass einer auf einer Regenerationsfahrt war. Wir haben den Leserbrief auch veröffentlicht. Also er hat auch gesagt, dürfen wir gerne oder sollen wir sogar veröffentlichen. Und dann kam halt einer, der langsam mit dem E-Bike an ihm vorbeizog, und das hämisch grinsende Gesicht hätten sie sehen müssen, schreibt er. Und am Ende hat er seinen Bezwinger, so wie er ihn in der Mail nennt, dann doch noch oben im Flachen wieder einholen können und hatte dann doch sein Glücksgefühl. Und er sagt, E-Bikes dürften ausschließlich als Reha- und Transportmittel zugelassen sein. Die Ignoranz Normalbikern gegenüber und dieses motorbasierte Machtgefühl dieser E-Biker hat nichts mit Sport und unserem Biker-Sein-Gefühl zu tun.
Schön gedichtet, ja.
Das, würde ich sagen, ist Schnee von gestern. Gut, der Mann kommt aus der Eifel, ich auch, muss ich dabei sagen.
Da sind so Nörgler verbreitet, oder?
Ja, die sind so wie im Schwabenland, die Nörgeln auch mal gerne.
Also ich verstehe das schon, dass er sich darüber aufregt. Also
ich verstehe das auch.
Das ist der Ton macht die Musik, ja. Und es ist halt wie überall in unserer Gesellschaft auch. Man muss halt zusammenleben können. Und wenn ich total verschwitzt im Berghof fahre und einer zieht an mir vorbei, dann denke ich auch erst kurz, boah, was ein Piep. Aber dann denke ich aber auch, oh cool, weißt du was, nächstes Mal nehme ich es mir, ich kann es ja entscheiden, wie ich es mache. Und er kann sich doch einfach besser fühlen, weil er selber komplett hochgetreten ist. Also.
Ja, ich glaube auch. Aber wo ich, also so kontrovers und unverständlich auch dieses sich kümmern um die Meinung anderer Leute mir selbst ist, genau so kann ich doch den Einsatzbereich dieses Mannes, den er für E-Bikes vorsieht, absolut nachvollziehen. Also nicht, weil ich glaube, dass E-Mountainbikes woanders nichts zu suchen haben, aber ich selber würde für mich aus Reha-Maßnahmen ein EMTB super und als Transportmittel, als Autoersatz auch total super. Ich habe ja jetzt jüngst angefangen mit Bogenschießen vor einem Jahr irgendwie, und ich kann mal eben in 25 Minuten zum Platz fahren und bin nach 16 Minuten wieder zurück. Das geht mit dem Biobike, brauche ich genau doppelt so lang. Da brauche ich hin 50 Minuten und zurück eine halbe Stunde. Das ist wirklich exakt doppelt so lang. Ich fahre aber auch dann im Turbo-Modus. Aber für die beiden Einsatzgebiete finde ich super.
Absolut.
Sind wirklich ein großartiger Verkehrsentlaster und auch toll, wenn man irgendwie vielleicht Reha mit seinem Knie machen muss oder vielleicht auch schon älter ist und die Knochen nicht mehr so wollen, dann finde ich das auch super. Ich würde es ich finde es perfekt, wenn unten am Berg man die Auswahl hat, EMTB oder Bio, und oben würde ich trotzdem immer darauf setzen, dass ich ein Rad ohne Motor dabei habe, weil ich einfach das Gefühl habe, das, was ich mir in den Jahren Mountainbike-Fahren an Fahrtechnik und Flow und so weiter angeeignet und auch für mich, das ist ja für mich eine persönliche Entwicklung auch, und das sind Gefühle, Glücksgefühle, wenn ich da irgendwie es schaffe, gewisse Sachen zu fahren, das kann ich beim E-Mountainbike einfach so nicht haben, weil ich das Rad unter mir gar nicht so dirigieren kann. Ich bin nicht Meister Propper.
Also, ja, das wirst du dann aber.
Und das glaube ich eben nicht, weil ich nämlich genau glaube, dass die Kalorien, die man auf dem E-Mountainbike verbrennt, die sind immer, das ist immer nur die Hälfte. Das kann man sich ja ausrechnen. Und man muss ja auch, um das Thema Adipositas nochmal kurz aufzugreifen, man muss ja auch erstmal 1,5 Stunden in einem gewissen Pulsbereich von 70-80% fahren, um überhaupt die Fettverbrennung anzukurbeln. Vorher passiert ja gar nichts.
Ja, aber das kannst du auch mit dem EMTB locker.
Also aber ich meine, da reden wir über ein Rad ohne Motor.
Ja gut, dann fährst du halt doppelt so lang. Also ich,
man muss ja erstmal 3 Stunden lang eben auf dem Bike fahren, bevor bei dir was passiert.
Dann das ganz profanes Beispiel jetzt aus meinem Alltag. Ich hatte vor kurzem eine fette Grippe. Mich hat's echt richtig niedergerungen. Und mir ging's auch die ersten 2 Wochen danach wirklich nicht besonders toll. Und ich habe ja trotzdem den Drang, mich bewegen zu können. Und ich wollte aber auch tatsächlich mein Herz-Kreislauf-System jetzt nicht sofort so belasten, dass ich es nicht machen kann. Und dann kommst du ja übers EMTB dann auch viel besser rein. Ich habe mich dann einfach hier aufs EMTB geschwungen und bin dann meine Trails gefahren. Und dann fährst du halt automatisch nach und nach, fährst dann immer länger und immer länger. Und dann fährst du auf einmal nicht mehr eine Stunde, sondern 2 und dann auf einmal 3. Das ist auch alles eine Zeitfrage.
Und kannst du auch mit einem normalen Rad auch machen.
Ja, das kannst du auch, aber du alleine, also ich hatte ein riesengroßes Problem an allen Anstiegen hier in Stuttgart, dass ich sofort im roten Bereich bei mir auf der Pulsuhr war. Und das kannst du halt mit einem EMTB dann einfach kompensieren. Dann stellst du einfach mal eben schnell die Unterstützung höher und lässt sich dann quasi vom Rad mittragen.
Ja, ich denke auch, also das Thema motorunterstütztes Trainieren wird noch viel zu wenig bearbeitet, auch von uns auch und in den Medien, weil das hat wirklich Potenzial. Wie du sagst, wenn du jetzt Einsteiger bist oder du bist, vielleicht kommst aus einer Krippe oder sowas Situation raus und nimmst dein normales Bike, ja. Ich meine, dann kann es schon mal sein, dass du absteigen musst und schieben.
Genau.
Oder wenn du jetzt ein E-Bike hast, du kannst wattorientiert trainieren mit einem Bosch Kiox-System zum Beispiel oder dem Specialized mit der App. Und du kannst einen Pulsgurt anziehen. Die Herzfrequenz wird dir auch im Display angezeigt. Also, und dann kannst du dementsprechend auch den Unterstützungsgrad runterregeln. Also die Möglichkeit, und das du kannst es mit einem schweren Enduro tun. Und musst kein leichtes Cross-Country-Bike nehmen, womit du dann bergunter wieder keinen Spaß hast.
Rein Grätsch, aber dafür stellt man sich doch keinen 7.000-Euro-Hobel in den Keller.
Ja, pass auf.
Zwei Wochen nach der Grippe und die 3 Monate nach der Knie-OP durch die Gegend zu fahren.
Nee, ja, aber es ist ein Kompromiss. Es ist halt der gelebte Kompromiss. Du kannst halt alles damit machen. Das ist ja genau das, was mich da gerade so verfängt auch dran. Also es ist halt einfach, du hast alles in der Garage stehen eigentlich.
Genau, du hast ein Rad in allem, du hast ein Transportmittel, das hast du vorhin selber ja auch gesagt. Das sehe ich auch als mit auch einer der größten Benefits. Ich sitze die meiste Zeit auf dem E-Bike, wenn ich pendel. Und dadurch sitze ich nicht im Auto. Und das ist schon mal ein Riesenvorteil. Und wenige Leute, Biker, können sich halt 3 oder 4 Räder in die Garage stellen. Und wenn ich ein Rad kaufen müsste, wahrscheinlich würde ich, kommt ja auch eine neue Kategorie, die jetzt gerade ein bisschen auf in Richtung Light-EMTB gehen. Dann hast du auch den Trainingseffekt wieder mehr. Weil klar, ehrlicherweise, wenn ich mich aufs E-Bike setze, ich schalte immer Turbo oder Boost ein. Da ist der Mensch einfach auch irgendwie faul oder
bin ich voll bei dir.
Ja. Oder auch geil auf diese Power, sag ich mal, ne, die der Motor ja auch freisetzt. Aber Das Rad, das so ein E-Mountainbike Fully, ich würde auch immer selbst beim Erstkauf immer zu einem Fully raten, wenn es in Richtung
Absolut.
Mountainbike geht, weil die ungefederte Masse ist halt schon sehr hoch und bei einem Hardtail, wir haben kürzlich erst einen Hardtail-Test gemacht, da schlägst dich schier von den Pedalen runter, weil hinten die Schläge doch dann so ungefedert, also sie sind ja dann ungefedert, nur der Reifen ist quasi da, der es abpuffern kann. Da würde ich immer zu einem Fully raten. Und dann hast du ganz viele Möglichkeiten, was du mit dem Rad machen kannst.
Ich finde sogar beim E-Mountainbike Fully immer noch so, dass dadurch, dass man einfach viel schneller unterwegs ist, viel mehr Schläge auch einfach beim Ankommen. Also
genau.
Jetzt mal davon ab, wie gut das eingestellt ist oder wie schlecht, einfach die Summe durch die größere Strecke pro Stunde schafft man ja vielleicht das Doppelte oder ein Drittel mehr, kriegst du einfach auch viel mehr Schläge ab, ne?
Das ja, und der Federweg stört auch nicht. Also du kannst auch gut auf 150 Millimeter gehen, weil der Motor unterstützt so gleichmäßig, dass die Kinematik auf diesen gleichmäßigen Antrieb auch abgestimmt ist und da gar nicht dieses Wippen hat, wie wenn du jetzt auf deinem Rad sitzt und permanent irgendwie so im Sattel federst. Das ist auch natürlich ein Vorteil der Geschichte. Und um das noch zu Ende zu führen, ich meine, schau doch mal im aktuellen Enduro-Test in unserer Ausgabe 7, die jetzt gerade am Kiosk liegt, wie schwer die Räder sind. Das ist ein Norco mit über 17 Kilo im Test.
Naja gut, aber das sind ja auch ziemliche Bergabbomber. Ne?
Ja, also
da
sicher.
Wird ja im Test auch davon gesprochen, dass die aktuelle Enduro-Kategorie eigentlich Mini-Downhiller sind. Das muss man ja nicht kaufen. Und ich würde jetzt auch einfach mal so ein bisschen unterstellen, dass vehemente E-Mountainbike-Gegner Leute sind, die überwiegend aus dem Cross-Country und Touren vielleicht noch All-Mountain-Bereich kommen. Ich bin im Kopf irgendwie so ein bisschen, glaube ich, so ein Cross-Country-Fahrer, weil ich will eigentlich immer alles selbst hochtreten, ohne Motorunterstützung und dann mir den Trail irgendwie für die Abfahrt wirklich genüsslich reinziehen und das auch zelebrieren. So, ich finde auch, dass es also Shutteln ist auch gar nicht meins, weil mir da einfach, das ist für mich auch ein anderer Sport, runterfahren. Runterfahren ist irgendwie Red Bull trinken und Konzentration, sonst haut's dich vom Rad und das die ganze Zeit. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wir machen das ja alle auch mal auf Presscamps hin und wieder. Und ich habe es ja auch schon in der Freizeit mal im Urlaub in Nauders und was weiß ich wo am Lago Maggiore gemacht. Aber für mich ist es doch irgendwie ein anderer Sport einfach. Und wie du sagst, wenn ich auf dem E-Mountainbike sitze, haue ich auch immer den Turbo-Modus rein, weil ich mir denke, Sport machen muss ich jetzt hier nicht. Also
das sehe ich ja, zum Beispiel schon wieder anders.
Also, du kannst es, ja.
Ja, es bauen sich doch ganz schöne Fronten hier auf. Ich finde es super. Ja, hätte ja auch die totale Kuschelgruppe hier werden können.
Aber. Ja, also ich bin da halt wie immer irgendwie in den Podcasts immer in der goldenen Mitte zu verorten. Ich finde beide ernsthaft, also es hat beide Klassen haben seine Berechtigung. Absolut, zu 100%. Und ich verstehe jeden, der da keinen Bock drauf hat. Absolut. Wenn du kein EMTB fahren möchtest, fahr kein EMTB.
Aber wenn du jetzt, also wir haben ja zum Beispiel auch im Podcast schon gesagt, wenn man Fahrtechnik wirklich lernen will, kauf dir ein Hardtail, weil Fullies schon so viel wegnehmen.
Ja, nein, das ist ja auch, sag ich mal, überholt.
Nein, das ist Thema. Überhaupt nicht überhaupt. Das ist
ja.
Ja,
also,
ja, aber wie?
Was bringt's dir, wenn du erstmal in 2000 Euro Hardtail investierst, um Fahrtechnik zu lernen? Anstelle du direkt hingehst und kaufst den Fully und hast sofort Spaß. Ich meine, man kann sich's auch unnötig schwer machen im Leben. Und dann fährst du halt nicht die schöne, saubere Linie. Und schau mal in der Jugend. Die Jungs und Mädels haben viel weniger Berührungsängste, auch mit Fullies und auch mit E-Mountainbikes. Auch noch schöne Anekdote, wir hatten ja mal das Highbike-Enduro-Team Das war auch so, weiß gar nicht, 2015 oder sowas, 2016 haben wir das gestartet. Da wollte Highbike noch nicht so sehr als reine E-Mountainbike-Marke wahrgenommen werden. Dann haben wir die ersten Jahre nur nur das normale Mountainbike quasi den Fahrern zur Verfügung gestellt, beziehungsweise Highbike hat es denen zur Verfügung gestellt. Und dann in einem der darauffolgenden Jahre haben wir gesagt, ihr könnt entscheiden, ob ihr E-Mountainbike fahren wollt oder ob ihr normales Mountainbike fahren wollt. Und bei den Bewerbungen war es bei den jungen Leuten bis 25 meistens oft der Fall, dass sie gesagt haben, mir ist es egal. Und bei den Älteren war es witzigerweise so, auf keinen Fall E-Mountainbike. Die möchten einfach nicht so gesehen werden, weißt du,
hat damit nichts zu tun.
Meinst du?
Das ist jetzt schon wieder eine Stigmatisierung des nicht motorisierten Mountainbike-Fahrens. Und es wird eine sportphilosophische Diskussion jetzt. Das finde ich wirklich toll. Ja, pass auf. Und zwar deshalb, weil es viele Sportarten gibt. Du hast ja jetzt gerade gesagt, man muss es sich doch nicht unnötig schwer machen, die genau davon leben. Also ich muss jetzt einfach mal, weil es mir gerade nahe liegt, das Thema Bogenschießen nehmen. Es mag eine Randsportart sein, Deutschland ist in dieser Disziplin ziemlich gut. Aber da ist es zum Beispiel so, es gibt zwei Kategorien von Bögen, die im Sportbereich eingesetzt werden. Das ist einmal der Recurve, der olympische Recurve-Bogen und der Compound-Bogen, der mit Umlenkrollen etc. Man kann das fast vergleichen wie ein Hardtail versus Fully beziehungsweise E-Fully. Der eine Bogen, der olympische Bogen, hat gewisse technische Voraussetzungen nicht, die ein Compound-Bogen hat. Der hat kein Vergrößerungsvisier, der hat keinen Anschlags, du hast keinen Vollauszug, das heißt, du weißt nie, wie weit muss ich ausziehen. Du hast die Auslöseproblematik und das ist absichtlich schwieriger. Also es ist nicht absichtlich schwieriger, der Compound-Bogen ist eine jüngere Kategorie.
Es ist klassisch. Wie darf man Indianer sagen? Ja, ich glaube, wir dürfen es, ne? Wie die Indianer damals geschossen haben, so ist halt wahrscheinlich traditionell.
Nee, da ist ein Visier dran, da sind Stabilisatoren dran, da ist völliges, da sind Carbonwurfarme mit Holzbeschichtung, das ist auch völliges Hightech, aber es fehlen gewisse Sachen. Also es ist quasi wie ein hochentwickeltes Carbon-Fully versus ein E-Mountainbike, sagen wir mal so. Trotzdem machen Leute freiwillig diesen Sport und zwar, ich glaube, sogar mehr als Compound-Bögen. Und es ist, glaube ich, genau der Spaß im Sport, Schwierigkeiten zu überwinden. Und sich selbst zu überwinden, den eigenen Körper irgendwie zu fordern, sich platt zu fahren und oben völlig mit hängender Zunge auf dem Berg anzukommen und sich zu sagen, boah, ich bin vielleicht der Letzte in meiner Gruppe und alle stehen da, aber trotzdem, wir haben es gemeinsam geschafft und freuen uns, klatschen ab und essen eine Bretteljausen. Ich meine, das mag jetzt antiquiert alpinistisch klingen, aber es gibt Menschen, denen macht sowas Spaß.
Und ja, sicher, aber so war es ja auch, als die ersten Mountainbiker in den 90ern erst, ich meine, wir sind ja ein junger Sport und deswegen steht es uns auch gar nicht gut zu Gesicht, wenn wir uns jetzt da so abschirmen, neuen Strömungen gegenüber, weil da waren wir den Wanderern gegenüber, nicht, dass ich da jetzt mit an erster Front dabei war, aber so wird es ja überliefert quasi. Also es gibt ja noch Zeitzeugen, die das halt miterlebt haben, dass die da an Hütten irgendwie weggejagt worden sind und am Mountainbiker. Ich meine, ich bin damals recht früh in das Snowboard-Thema eingestiegen und da muss man schon sagen, da war es am Berg auch komisch mit so einem neuen Sportgerät. Und ich finde einfach, das E-Mountainbike ist ein Sportgerät und jeder muss für sich selber entscheiden, ob Sport für ihn bedeutet, diese quasi extra Hürde zu nehmen, von der du gerade gesprochen hast, oder ob es halt für ihn bedeutet, einfach Spaß zu haben, nicht unbedingt an die Grenzen immer zu gehen, und das schreckt auch viele ab. Ich meine, wir hatten, glaube ich, einen Riesentrend des Mountainbikes in den vergangenen Jahren. Ich behaupte, und es gibt, soweit ich weiß, habe ich jetzt nicht vorliegen, aber amerikanische Studien dazu, diese Räder stehen wesentlich häufiger in der Garage als ein E-Mountainbike. Das E-Mountainbike wird benutzt. Der innere Schweinehund, der ist quasi nicht vorhanden und es bringt die Leute dazu, sich zu bewegen. Es hat keinen Gashahn, man muss pedalieren und ich finde es deswegen rundum eine tolle Sache, muss ich ehrlich sagen. Und es hat auch den Faktor Zeit. Also du kannst auch, ich bin zum Beispiel eher so der trail-orientierte Fahrer. Und das hat sich in den letzten Jahren ja auch nochmal so schön weiterentwickelt, dass du überall in vielen Regionen ganz viele attraktive Trails hast. Dann fährst du halt diese Trails ab, hast Sport bergrunter, kannst berghoch auch ein bisschen regulieren mit deiner Motorpower. Und ganz ehrlich, ich gehe zum Beispiel auch noch joggen. Dann bin ich nach 40 Minuten oder einer Stunde so platt wie du nach deiner 3-Stunden-Tour mit dem Mountainbike. Und das ist natürlich auch, sage ich mal, es passt deswegen ganz gut in die Zeit. Ich meine, es ist effizienter.
Ja.
Und ich kann auch noch ins Fitnessstudio gehen und werd Popeye und hab das Rad, was sich für mich so ein bisschen auch manchmal anfühlt, wie so ein Downhill-Rad aus den Nullerjahren, wo ich die ersten Kontakte mit so einem Downhill-Rad erstmal hatte, was super cool war und auch nicht vergleichbar mit einem Trailbike, was damals irgendwie auch schon ganz cool war. Und so ist es ein bisschen bergunter anders, herausfordernder zum Teil, hat aber auch seine Vorteile, weil generiert sehr viel Grip in Kurven. Viele Anfänger fühlen sich auch im Downhill viel sicherer auf dem Mountainbike.
Also auf dem E-Mountainbike meinst
du? Auf dem E-Mountainbike, Entschuldigung, genau. Hm.
Ich hier nochmal zum Faktor Zeit. Also ich habe mich jetzt gestern mit unserem Volontär, mit dem Lukas Ittenbach, mittags getroffen, zur Mittagspause. Und wir haben uns dann auf die EMTBs, die wir gerade hier haben, gesetzt und sind dann mal eben schnell eine Stunde in den Wald gefahren. Das könnten wir mit dem Biobike auch machen. Aber der Lukas ist bergauf. Ich meine, er wiegt wahrscheinlich die Hälfte von mir. Der ist halt deutlich schneller. So sind wir leistungstechnisch auch mehr oder weniger auf einem Niveau. Und wir können beide dann noch die restlichen Stunden des Tages stressfrei abarbeiten. Also auch das ist ja, ne, du kommst halt viel eher mal eben schnell rein.
In die Ausfahrt, ja.
Genau.
Also ich denke auch im Winter machen wir es ja auch oft. Der Jens Kraft, der bei uns in die Werkstatt leitet, auch ein super ambitionierter Enduro-Fahrer. Dann nehmen wir uns öfter mal, gerade bei Matsch und so weiter, nehmen wir uns öfter mal das E-Bike, gehen eine Stunde in den Wald, hast 2-3 Trails und wenn wir das halt in einer Stunde mit einem normalen Bike machen würden, dann fährst du vielleicht einen Trail, weil ja, die Anfahrt zum Trail ist da und vor allen Dingen auch, wieder mal ein Umweltaspekt. Wie wird Mountainbiken häufig genutzt? Fahrradträger hinten ans Auto gespannt, Räder drauf, zum Trail gefahren. Ist in Amerika gang und gäbe, da gibt es den Begriff Trailhead. Das sind quasi die Startpunkte dieser Traillandschaften und von da werden dann Touren ausgefahren und bis dahin fährt man dann mit seinem 4-Liter Pickup-Truck.
Und also ich besitze keinen 4-Liter Pickup-Truck und habe noch nie ein Auto besessen. Insofern bin ich schon Radfahrer durch und durch. Ich
wir sind aber auch hier verwöhnt in Stuttgart, sind die Trails direkt vor der Haustür. Hier kann man auch
das habe ich im Ruhrgebiet aber auch nicht anders gemacht. Und als ich in München gewohnt habe, habe ich mich in die Bayerische Oberlandbahn gesetzt und bin da in die Alpen gefahren. Ja. Habe ich auch nicht. Ich bin aber auch Autoverweigerer. Insofern ist das auch wieder eine Spezialkategorie. Ich sehe das total, natürlich, klar. Mhm. Aber es gibt auch, glaube ich, ist es auch so ein bisschen Augenwischerei zu behaupten, dass man jetzt mit einem E-Mountainbike irgendwie in das 50 Kilometer entfernte Trailpark fährt und dann da noch seine Runden dreht, weil da ist der Akku dann leer.
Da ist der Akku dann leer,
und das macht auch keiner. Also da würde auch jeder sein Mountainbike oder E-Mountainbike hinten aufs Auto klemmen oder hinten reinwerfen und dann dorthin fahren.
Ja, absolut. Ja, deswegen, also schön, dass du es ansprichst. Ich finde zum Beispiel Lifteln oder Liftfahren, Shutteln mit dem E-Bike jetzt auch nicht verwerflich. Also man hat dann vielleicht ein cooles All-Mountain-Enduro mit E-Motor und macht in den Alpen mit dem Lift, der sowieso läuft, nochmal 1000 Höhenmeter und hat dann nochmal einen größeren Radius. Also spricht für mich jetzt ehrlich gesagt auch nichts dagegen. Gehört dazu.
Also, aber wo mir ja so schon dann ein bisschen ein Stein vom Herzen fällt, ist bei der Entwicklung, die dann ja anscheinend doch nicht in die Richtung geht, dass es keine Mountainbikes mehr ohne Motor gibt.
Ja, warten wir es mal ab.
Ja. Jetzt mal den Teufel nicht an der Wand. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber
ich habe
Es wurde von jedem Baum posaunt vor ein paar Jahren und ich bin sehr froh, dass es jetzt nicht so ist, sondern dass es immer noch viele neue richtige Mountainbikes, ich sag's jetzt einfach mal, gibt, die neu auf den Markt kommen.
Ja, analoge Mountainbikes.
Ja.
Ja, ich denke, die Gefahr ist schon ein bisschen da und ich habe es vorhin angesprochen, ich habe dann ein Extrem genannt, das Norco, aber die anderen Räder wiegen ja auch nicht unter 15 Kilo. Und wenn du einen All-Mountain-Test gerade siehst, sind wir auch meistens um 14, 15 Kilo. Wir kriegen regelmäßig Leserzuschriften über die hohen Gewichte der Bikes. Wir können nichts dafür. Das ist verschiedenen Entwicklungen geschuldet, der besseren Bergab-Performance der 29er-Laufräder, dickere Gabeln, wie gesagt, das ist so die Entwicklung für viele Tourenfahrer, wie du dich für einen hältst.
Tourenfahrer auf dem Enduro, ja, genau.
Ja, nee, Tourenfahrer so auf einem All-Mountain.
Ja, oder All-Mountain.
Ja, ja, genau. Würde ich, ist es halt schon zu schwer und da kann man sich dann schon fragen, ist so ein Light-MTB nicht vielleicht doch für die Jungs nicht sogar besser? Und ich meine, das unmotorisierte Downhill-Bike wird, glaube ich, nur noch in homöopathischen Mengen verkauft. Das ist schon lange kein...
Wurde es aber auch schon immer, ne?
Wurde es schon immer wahrscheinlich, ja. Es war noch nie ein... Genau. Und bei den Cross-Country-Rädern, klar, ich meine, wir haben die Marathonrennen, wo Tausende an den Start gehen, da ist natürlich schon noch viel, viel Bewegung drin. Aber ich habe auch schon mal die These gehört, dass Leute das verglichen haben mit dem Sport Carving Snowboard, diese Rennen. Mhm. Da gab es ja früher, es gab beides quasi. Es gab diese Freestyle-Bretter und Carving-Bretter. Und da hast du ja mit Skibindung drauf gestanden, relativ eng hintereinander, so dass sich die Knie dann schon fast berührten. Und heute ist es wohl so, dass du für den Sport dir quasi, dass es da nur noch ein, zwei Hersteller gibt, die das quasi individuell anfertigen, solche Skibretter mit den Skischuhen und so weiter. Also ist so könnte man sich das dann mit Cross Country in Zukunft vorstellen. Aber so weit wollen wir nicht gehen. Ich glaube, wir haben wir können froh sein, dass der Sport boomt, dass die Akzeptanz wächst und wir sollten uns da einfach das Leben nicht gegenseitig schwer machen.
Absolut nicht.
Ne? Der E-Mountainbiker finde ich auch, das hatten wir anfangs, den Leserbrief. Man muss nicht mit einem hämischen Grinsen an einem vorbeifahren und man muss es auch niemandem beweisen, der keinen Motor hat. Und man kann sich auch seinen flotten Spruch sparen und man kann einfach auch nett an einem vorbeifahren und grüß und guten Tag wünschen. Und genauso umgekehrt, ne? Man kann auch einfach zu dem E-Biker was Nettes sagen und dann ist das schon wieder eine ganz andere Situation auf dem Trail oder auf dem Forstweg.
Ohne denjenigen Briefschreiber zu kennen, unterstelle ich ihm jetzt doch einfach mal in Abwesenheit, dass das vielleicht auch ein bisschen herbeigeschaut war. Weil, also ich bin sehr oft immer noch ohne Motor in den Bergen unterwegs, so oft ich kann, oder zumindest an Anstiegen und bin auch mein erster Mountainbike-Urlaub nach der Knie-OP war im Salzkammergut, wo es wirklich auch eher Cross-Country-Terrain ist und mich haben zig E-Mountainbiker überholt und die haben alle nicht komisch gegrinst. Mhm. Weil worauf sollten sie sich auch was grinsen? Also darauf, dass sie einen Motor kaufen konnten? Na toll. Ja. Also das ist ja jetzt auch keine große Errungenschaft, zumindest sportlich nicht.
Genau.
Mir war so ein bisschen, und das ist ja doch lustig, dass ich doch noch so ein bisschen, ich jetzt hier der Oldschool-Heini bin, der ich ja eigentlich gar nicht bin, aber mir war so zum Vorgespräch, habe ich drüber nachgedacht, wie kann man das vergleichen, Mountainbiken und E-Mountainbiken? Und ihr könnt total gerne gleich sagen, dass es alles Unsinn ist, aber als Vergleich ist mir so ein bisschen aufgefallen oder ist mir der Vergleich Fast Food versus Selbstkochen gekommen. Also
E-Mountainbike. Du hast viele Vergleiche heute.
Ja, das ist jetzt so.
Da fand ich den Akustik gegen E-Gitarre fast besser.
Den fand ich am besten bisher.
Wobei, da muss man ja noch alles selbst spielen. Da macht nur der Verstärker die Lautstärke.
Das muss doch.
Fast Food versus Selbstkochen. Ganz kurz, ein haarsträubender Vergleich. Also, es ist schnell wie E-Mountainbike. Stimmt schon mal. Macht Spaß. Fast Food kann Spaß machen. Es ist teurer im Vergleich zu Selbstkochen. Ne? Das ist ja auch so. E-Mountainbikes sind teurer. Kann süchtig machen. Gibt ja viele Fastfood. aber das für mich beeindruckendste oder der treffendste Vergleich ist, es macht mich nicht satt. Also das ist so, wenn ich E-Mountainbike fahre, dann habe ich immer das Gefühl, ach, noch eine Runde, noch eine Abfahrt. Und ich bin aber nie ausgepowert. Ich habe es echt noch nie geschafft, auf dem Mountainbike mich so auszupowern.
Und dann machst du was falsch.
Und die Kalorienbilanz ist schlecht.
Ich muss zugeben, das habe ich auch noch nie so wirklich geschafft. Wenn du wirklich mal einen langen Tag hattest und mit viel Downhill und versuchst, akkuschonend zu fahren, dann merkst du schon, was du getan hast, auf jeden Fall. Aber das ist nicht jetzt für mich jetzt vergleichbar mit dem Auspowern auf dem Mountainbike. Den Vorteil sehe ich aber schon, dass du gezielter trainieren kannst. Also du kannst die Spitzen rausnehmen. Und das ist ja auch bei vielen Mountainbikern oft der Fall, die viel auf dem Rad sitzen. Die kommen ins Übertraining. Die sind eigentlich gar nicht mehr so leistungsfähig. Du kannst auch nicht so viel fahren, wie du eigentlich fahren möchtest. Also da kannst du natürlich auch mit dem E-Mountainbike wieder ein bisschen dir zunutze machen, dass du da quasi in deinem optimalen Pulsbereich halt auch trainierst, ne? Und wirst dann auf lange Sicht auch einfach fitter. Das ist ja so Trainingslehre einmal eins, ne?
Das unbenommen auf jeden Fall, ja. Aber das würde ja bedeuten, dass dann der Bio-Mountainbike-Markt kleiner wird, aber wahrscheinlich nicht verschwindet.
Weil will jemand von euch wirklich in die Glaskugel gucken?
Ja, ich guck da rein. Weil,
du guckst da rein.
Weil wahrscheinlich bislang es doch immer so war, dass Leute, die Bock hatten, Trails zu fahren, sich entweder in den Downhill-Bereich begeben mussten, um wirklich zu shutteln und dann mit 180, 200 Millimetern runter zu mörteln. Es aber auch immer noch Leute gab, die gesagt haben, nee, ich will ja aber auch noch ein bisschen Sport machen, aber jetzt nicht so viel. Das heißt, ich würde schon gern irgendwie auf 2500 Metern starten mit der Abfahrt, aber ich habe keine Lust, die komplett hochzutreten. Und dass sich deshalb so das eher spaßorientierte Lager und das rein sportlich klassische, ich muss auch leiden, um Spaß zu haben. Ich nenne es jetzt einfach mal so, auch wenn ich glaube, dass ich nicht dazu gehöre, obwohl ich alles selbst hochtreten will, aber das, um das mal so ein bisschen zu konturieren, dass diese beiden Lager irgendwie dazu führen, dass der E-Mountainbike-Trend einfach so sich entwickelt, wie er sich weiterentwickelt. Und unbenommen, ein E-Mountainbike hat einen wesentlich höheren Gebrauchswert. Das sehe ich absolut so. Wenn man es dann noch mit einem vernünftigen Schloss anschließt, ich sehe ja ganz oft als Zubehörtester die haarsträubendsten Sicherungsmaßnahmen. Also, Entschuldigung, ich muss husten. Hier in Stuttgart vorm Rewe ein Kenevo mit Öhlins-Fahrwerk und einem Spiralkabelschloss gesicherte.
Schön.
Also das sind 20 Euro Schloss und weiß nicht, 14.000 Euro Rad ungefähr. Also absurd. Gut.
Da empfiehlst du eher Faltschloss oder Bügelschloss, oder?
Also Bügelschlösser sind auf jeden Fall sicherer. Mhm. Für alle, die es interessiert, wir machen aller Voraussicht nach in der Ausgabe 9 einen Test von Schlössern. Der Erfahrung nach sind Bügelschlösser die sichersten. Faltschlösser sind auch schon ziemlich sicher, aber nicht ganz so sicher. Dafür sind sie deutlich praktischer, was es dann natürlich auch wieder ein bisschen sicherer macht an sich, weil wenn man es öfter anschließen kann oder einfacher einsetzen kann, dann benutzt man es auch öfter.
Ja.
Was ja auch fürs E-Mountainbike gilt.
So. Genau, jetzt hast du uns totgequatscht.
Habe ich nicht. Nein. Ich habe noch gar nicht angefangen. Ja.
Nee, aber spannende Thesen und klar in die Glaskugel da reinschauen zu wollen, glaube ich, würde ich, das bringt auch nichts. Aber wie du es auch gesagt hast, das sportliche Biken wird bleiben, aber das andere würde ich jetzt auch nicht als nicht unsportliches Biken ansehen. Nee. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass sich das sogar noch sehr viel weiterentwickeln wird. Wir werden jetzt mehr und mehr Light Assist Bikes sehen. Und wenn wir dann irgendwann mal so sind, dass du wirklich deinen Pulsgurt anziehst oder sagst, ich will heute nur 200 Watt treten, dass du und der Motor genau so viel beisteuert, dass das möglich ist, dann dann werden wir da, dann wird es auf jeden Fall nochmal interessant auch für die sportlichen Biker.
Können die das denn schon, die Räder, dass die messen, wie viel Watt du reingibst und dann ab da, also dich quasi eine Schwelle nicht überschreiten lassen? Das geht nicht, oder?
Nee, noch nicht, nee.
Ja. Genau, das habe ich ja jetzt getan mit Wattmesspedalen, um gewisse Belastungen nicht zu überschreiten.
Ja, das musst du quasi händisch steuern. Ist aber wahrscheinlich momentan auch noch kein Problem. Es ist, finde ich, ein bisschen praktischer, sage ich mal, bei Systemen wie einem Levo oder auch einem Shimano-Motor, wo du quasi die Unterstützungen anpassen kannst. Weißt du, dann fährst du mal ein paar Proberuns und dann weißt du ungefähr, okay, ich brauche die und die Power, damit ich nicht über meine 200 Watt oder was auch immer komme. Und dann kannst du das immer so ein bisschen individuell anpassen. Ist jetzt bei den neueren Bosch-Modellen ja auch möglich, aber das erst seit dem Smart-System mit der Flow-App. Da gibt es auch, wie gesagt, das Kiox-Display und dieses Kiox-Display zeigt auch quasi auch in der alten Version schon Watt, also deine Wattleistung an, deine Pulsfrequenz, wenn du ein Pulsmesser anhast und Trittfrequenz. Und das Schöne ist sogar, du kannst es sogar bis zu dem Modell 2014 nachrüsten, also bis zurück zum Jahr 2014, dem alten Bosch CX-Motor. Das ist eigentlich eine ganz coole Option, um das E-Mountainbike doch vielleicht mehr als Trainingsgerät zu nutzen.
Kurzer Blick in die Glaskugel nochmal. Wie wahrscheinlich ist es, dass, also jetzt mal völlig gesponnen, dass E-Mountainbikes irgendwann mal so leicht werden, wie früher normale Mountainbikes waren, 15 Kilo?
Puh, schwierig. Also wenn sich da an der Akkutechnologie nicht grundlegend was ändert.
Also auf den Rücken nimmt zum Beispiel.
Ja, so ungefähr.
Gab es ja auch schon.
Gab es echt schon? Okay, das kenne ich gar nicht.
Ja.
Also klar, da bist du besser gerade im Thema, Chris. Es gibt ja genügend Light-EMTBs.
Das auch
BRIs und so. Aber,
genau.
Aber die sind ja alle noch so 4-5 Kilo eigentlich entfernt.
Wir haben es ja auch schon versucht, also mal realistisch zu tunen, ohne jetzt mit einem Fazua-Motor, das war Carbonrahmen, Hardtail, also das Focus Raven Squared, und haben das auf knapp unter 15 Kilo gebracht. Ich glaube, Focus selbst hat sogar nochmal unter 14 oder sowas geschafft. Fühlt sich dann schon echt erstaunlich leicht an, aber eher so, wenn man es hochhebt, ne? Und ich meine, wir wissen ja alle, wenn man ehrlich ist, die rotierende Masse ist das Thema und nicht das Gesamtgewicht an sich. Aber auch anderes Thema. die Light-EMTBs, Orbea hat ja den kleinen Motor, hat den Shimano-Motor bisschen in der Leistung reduziert und einen kleinen Akku verbaut, und mit Carbonrahmen sagen sie auch, dass das um die 17 Kilo wiegt. Also unsere Version hatte jetzt auch 18,9 oder sowas, und mit Aluminiumrahmen liegen wir dann bei 20 Kilo. Ja, so wird sich das dann schon so ein bisschen einpendeln. Denke ich, das kann noch ein bisschen leichter werden. Specialized will jetzt auch mit dem neuen Turbo Levo SL kommen, zeitnah. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das verändert hat, auch nochmal vom Gewicht. Und Fazua hat ja jetzt einen neuen Motor vorgestellt, der um die 2 Kilo wiegt. Und da wird es jetzt auch neue Räder geben. Also da tut sich was. Da tut sich definitiv was. Und E-Bikes werden leichter. Und das wird dann auch eine spannende Kategorie für die Trail-Enthusiasten und für die auch berghoch quasi ja ein leichtes Rad haben wollen.
Prima. Ja. Habt ihr noch etwas, was ihr einwerfen wollt in das Gespräch?
Unbedingt, ja. Ich finde den Vergleich mit dem Fast Food irgendwie, der gefällt mir nicht. Ich würde eher, vergleichen mit Kochen versus mit dem Thermomix kochen. Es geht schneller, es schmeckt gehen. Aber auch gut. Ja. Und die Zutaten hast du selber auch in der Hand.
Okay. Also ja. mir ist einfach wichtig an dieser Diskussion, dass man Spaß hat. Also es ist mir, wie ich es gerade schon, ich glaube, ich habe es vorhin wirklich schon gesagt, es ist scheißegal, Hauptsache ihr bewegt euch und tut was für eure Gesundheit. Und mir ist jedes E-Bike lieber als jemand, der abends bei Netflix versackt und nichts tut. Und insofern halte ich diese Diskussion auch, also dieses wirklich, wirklich beinharte Bio versus EMTB Thema eigentlich auch für nicht zielführend, weil es gibt da kein Gegen, sondern eigentlich sollte es da nur ein Miteinander geben und da sollten wir drauf achten.
Ja, und genau. Wir als Mountainbike-Magazin glauben ja auch daran. Deshalb findet das bei uns ja auch einfach im selben Medium statt.
Genau.
Richtig. Genau. Wir glauben, das gehört zusammen. Ihr da draußen, wenn ihr uns zugehört habt bis zu diesem Punkt, habt immer im Kopf, es geht bei anderen Leuten auch. E-Gitarre und Akustikgitarre können zusammen auf einer Bühne stehen. Und wenn ihr es noch nie gemacht habt, ganz oft ist es auch einfach so, man hat Vorbehalte gegen Dinge, die man noch nie ausprobiert hat.
Und das ist auch völlig okay.
Geht mal Fastfood essen, guckt mal Netflix und setzt euch mal auf ein E-Mountainbike. In diesem Sinne.
Absolut. Nicht vergleichbar.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn am besten hier einfach auf der Seite bei iTunes, Apple Music und Deezer, Spotify und Co. findet ihr ihn auch. Kauft euch unbedingt das Mountainbike Magazin. Ihr findet es am Kiosk. Ihr könnt es auch als Abo nach Hause euch bringen lassen. Ob es dann mit dem E-Bike kommt oder nicht, kann ich nicht sagen. Das hängt von eurem Briefträger ab. Bleibt uns verbunden, folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Da gibt es auch immer viel zu entdecken. Bleibt uns verbunden, nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch mit einem E-Mountainbike.
Auf Wiedersehen.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.